mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen, Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch steht zur Episode Nummer 173. Es ist Montagabend, der 14. April 2025. Es schlägt 20.51 Uhr und nachdem wir letztes Mal nur im Duo da waren, beziehungsweise ich ja nicht, sondern nur Anja und Alex, sind wir heute nicht nur im Stammtisch-Trio, wir haben uns mal wieder Verstärkung geholt. Wir sind tatsächlich ein Löwenquartett heute und deswegen begrüßen wir als allererstes, glaube ich, ja, man muss den Gast immer als erstes begrüßen. Wir haben endlich wieder einen Ex-Löwen bei uns am Stammtisch sitzen, das freut uns ganz besonders. Herzlich willkommen am Löwenstammtisch, Jannik Bandowski, grüß dich.
Ja, servus. Vielen Dank, dass ich bei euch sein kann.
Du bist, wer ist jetzt bei wem? Anja, bist du beim Jannik oder Jannik, bist du bei Anja?
Ja, wir haben gesagt, Anja muss zu mir fahren, weil ich bin in Giesing und deswegen muss es ja zu eurem Podcast-Thema auch mal passen. Deswegen haben wir uns in Giesing verabredet.
Als wäre es nicht erkennbar, dass keine rote Wand im Hintergrund ist.
Stimmt, daran hätte man es erkennen können. Wer uns auf YouTube zuguckt, der wird die rote Wand vermissen. So ist es. Natürlich auch ein herzliches Hallo an Anja und Alex an dieser Stelle natürlich. Grüß euch.
Servus, hi.
Servus.
Ich sag mal so, wir haben es im Vorgespräch kurz angeschnitten. Vor 2 Wochen war die Laune noch ein bisschen anders, sportlich. Ich sag mal so, die Sorgen können wir jetzt so ein bisschen ad acta legen. Oder?
Ganz tief in der Schublade verstauen, zusperren und nie wieder aufmachen, würde ich sagen.
Das wäre zu schön.
Also, ich kann das gar nicht glauben, ehrlich gesagt, was da in der letzten Woche so passiert ist und wie sich die Stimmung gedreht hat im kompletten Löwenumfeld. Das ist für mich im positiven Sinne unbegreiflich, muss ich echt sagen. So unbegreiflich, dass Flo eingefroren ist.
Ich bewege mich noch. Ich frage mich gerade eher, was mit der Anja los ist.
Nee, wir bewegen uns auch noch und der Alex auch. Aber wir stellen jetzt mal um aufs Handy.
Sollen wir nochmal neu starten?
Vielleicht sind wir dann kurz raus, aber das macht das jetzt.
Wir machen das ganz transparent.
Ich glaube, das muss aber jetzt gut gehen.
Wir zeigen mal, was wir hier immer Woche bzw. zweiwöchentlich für technische Probleme austragen. Einmal funktioniert das Internet nicht. Ich habe vergessen, meinen Laptop zu laden und kann deswegen das Mikro nicht einstecken. Deswegen hört er mich ein bisschen gedämpfter als sonst.
Aber Alex, ja, man könnte meinen,
wir sind im Jahr 2025, aber ihr funktioniert sowieso immer gut. Also, gut. Rein menschlich.
Der Flo
ist es. Ja, jetzt geht's wieder. Jetzt ist gut.
Ja, gut.
Flo, du bist. Man könnte auch sagen, dieser Stammtisch ist ein Sinnbild der Löwensaison. Manchmal funktioniert es richtig gut und manchmal überhaupt nicht.
Es holpert lange, aber dann, wenn es mal funktioniert, dann läuft es richtig.
Es ist, oder so kann man es ist wie 60 München. Es ist einfach wie 60 München. Am Wochenende ein 3:0 bei Waldhof Mannheim. Das war der erste Sieg beim Waldhof seit 1975. Und das auch in einer Art und Weise, im fast schon im Stil einer Spitzenmannschaft. Man möchte es ja gar nicht so laut sagen. Fakt ist, wir haben es gerade schon ein bisschen anklingen lassen, die größten Sorgen sind weg. Und lasst uns doch gleich mal zusammen einen Mini-Blick auf die Tabelle blicken. Es ist ja so irre, 60 hat es nach 33 Spielen 48 Punkte, das heißt 10 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone und nur 8 Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 3. Es ist doch zum Haare ausreißen. Wie soll man das noch in irgendeiner Form in der Löwenseele verarbeiten, wenn man sich alleine die Frage stellt, was wäre möglich gewesen? Stellt ihr euch diese Frage?
Ich stelle sie mir nicht, weil rechnerisch sind wir noch nicht durch. Alle werden mich hauen.
Ja, genau.
Aber der Rest, ich glaube, ich bin auch die Einzige. Und der Rest ist so wie Alex, dass sie in die Gruppe schreiben und sagen, schau mal, jetzt sind wir schon wieder so nah am Aufstieg dran.
Ja, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dieses was wäre, wenn. Mir schwebte dieses Osnabrück-Spiel jetzt im Kopf rum, weil es eigentlich ein Spiel war, ja, dass du nicht verlieren musst, dass du eigentlich gewinnen musst. Und hättest du dieses Spiel gewonnen, dann wärest du jetzt, viel Konjunktiv, ganz dick drin im Aufstiegsrennen. Aber das ist alles konjunktiv. Ich bin einfach nur, wenn ich es ein bisschen objektiver betrachte, dankbar, dass es so gelaufen ist in dieser Woche und dass wir jetzt so gelöst über die Löwen sprechen können, zumindest rein sportlich. Alles andere kommt ja dann gleich noch. Und ich versuche einfach jetzt das Positive langfristig zu sehen, dass du dich aus einer sehr schwierigen Situation als Mannschaft befreit hast. Plötzlich eine Einheit darstellst, die so überhaupt nicht zu erwarten war im Laufe der Saison. Also man hat das Gefühl, dass es vom Trainer über den Sportdirektor bis zur Mannschaft wunderbar passt momentan. Und wenn du diesen Spirit über die Sommerpause hinwegträgst und mit diesem Positiverlebnis dich gerettet zu haben aus einer sehr schwierigen Situation, dann kann es eine gute Saison werden. Das ist so mein Blickpunkt auf die Dinge momentan.
Wenn es noch mehr Spiele wären, könnte es noch eine gute Saison mehr werden, meinst du?
Na, die nächste Saison. Also ich rede mir ein, dass diese Saison vorbei ist, wobei wenn wir gegen Aachen gewinnen und Saarbrücken und Cottbus nicht gewinnen, dann springe ich im Dreieck natürlich, aber ich versuche mir jetzt einzureden, diese Saison ist vorbei im positiven Sinne und ich freue mich auf die neue Saison.
Jannik kennt sich da ja ein bisschen mehr aus.
Ja.
Ich weiß, kann sich der Löwe warm spielen für eine nächste Saison?
Also das können wir schon mal direkt ad acta legen, würde ich sagen, aber... Das ist auch wieder dieses typische Löwendenken, was wäre gewesen, wenn wir vielleicht ein Spiel mehr gewonnen hätten. Deswegen, ich würde es eher von dieser neutralen Seite sehen und vielleicht einfach dankbar sein, dass jetzt diese englische Woche war, du 9 Punkte geholt hast und einfach dir jetzt die letzten 5 Spieltage keinen Kopf mehr machen musst und rechnen musst, okay, da musst du das Spiel gewinnen, da muss ich Punkte holen. Und dann jetzt vielleicht die Saison ausklingen lassen, natürlich mit möglichst vielen Punkten. Und da mit einem guten Gefühl aus der Saison rauszugehen, aber einfach nicht mehr diesen maximalen Druck zu haben, dass du vielleicht nochmal komplett reinrutschen kannst. Ne?
Ich merke gerade, Jannik, kann es sein, dass du schon wieder so ein leichtes Löwen-Déjà-vu hast, dass du sagst, ja, kenne ich.
Wenn ich an meine Zeit zurückdenke, tatsächlich alles, was nicht mit Abstiegskampf zu tun hat, ist positiv, von daher, ja, vielleicht.
Es war viel Abstiegskampf in deiner Zeit.
Ja, so mit letzter Sekunde und Relegation. Also ich glaube, viel mehr geht ja nicht, ne?
Ja, absolut. Vielleicht machen wir auch der Transparenz halber, was wir heute vorhaben. Wir werden natürlich jetzt ein bisschen über den Sport sprechen. Wir müssen über das sprechen, was am Sonntag sich da im bayerischen Fernsehen getan hat und auch bis jetzt, also bis Montagabend, jetzt ist es 20.58 Uhr, rund um den Themenkomplex Hasan Ismail, teilweise Uli Hoeneß, Anteil verkauft, da kommen wir nicht drum rum. Und das, was wir eigentlich heute vorhatten, eine schöne 50-50-Sendung zu machen zwischen Sport und was macht eigentlich Jannik Bandowski, wie nah ist er noch dran am Löwen, wo gibt es Überschneidungen, wo geht's hin? Wir müssen es heute dritteln. Wir sind ein bisschen überholt worden, mir tut fast der Jannik so ein bisschen leid, weil du kriegst jetzt die volle Dröhnung noch ab.
Du, ich bin ja froh, wenn ich nicht so viel über mich reden muss, sondern mehr über Fußball und über Löwen, von daher passt es.
Außerdem haben wir keinen gemeinsamen Termin gefunden, seitdem wir in München wohnt.
Also, wie gesagt, dieses Ganze heute war geplant, bevor das am Sonntag passiert ist. So, wir bleiben aber jetzt nochmal kurz im Sportlichen. Wir haben ja schon so ein bisschen dieses hätte, wäre, wenn angesprochen. Es ist ja so, dass 60 jetzt tatsächlich ja auch Spiele gewinnt, die am Anfang erstmal nicht so gut aussehen. Wir wollen jetzt nicht die einzelnen Spiele sezieren, aber jetzt beispielsweise gegen Mannheim hast du ja alles andere als gut angefangen. Du hast dann das überstanden und hast dann die erstbeste Gelegenheit oder sagen wir mal die zweitbeste, wenn man diesen wunderbaren Schuss von Julian Guttau ansieht, dann die zweitbeste Gelegenheit, die sich gegeben hat, den Elfer, sofort genutzt und ab dem Zeitpunkt warst du da. Und das kennt man eigentlich von Mannschaften aus anderen Regionen. Da ist in meinen Augen etwas zusammengewachsen, da ist etwas gefestigt. Und jetzt machen wir mal das, was man ja ganz gerne mal macht. Man geht auf eine spezielle Tabelle und wir schauen uns jetzt mal kurz die Glöckner-Tabelle an. Seit Patrick Glöckner den Löwen übernommen hat, hat 60 aus diesen 13 Spielen 24 Punkte geholt bei 22-15 Toren. Wo man gleich mal sagen muss, alleine 5 von diesen 15 Gegentoren entfallen ja auf Dynamo Dresden. Die muss man quasi schon so ein bisschen, und 3 nochmal von Arminia Bielefeld.
Ja. Und gegen Bielefeld und kann man mal verlieren, kann man mittlerweile sagen.
Das ja, zu dem man Zeitpunkt mal noch anders,
aber ja. Also.
Ja, und das dritte Tor von Bielefeld war ein Eishockey-Tor.
Ja, noch ein anderes Thema.
MTNet oder was war das? Kann mich gar nicht mehr erinnern.
Das war ja Einladung ohne Ende.
Ja, stimmt. Müssen wir jetzt nicht nochmal sezieren, aber auf alle Fälle, diese 13 Spiele, wenn man diese Tabelle sich raussucht, ist 60 hinter Rot-Weiß Essen und Arminia Bielefeld auf Rang 3. Also
sich selten auf Rang 3 gesehen. Du?
Stunden her wahrscheinlich, ja.
Ja, und ich glaube sogar, ich habe eine Statistik gesehen aus den letzten 6 Spielen oder so, sogar die formstärkste Mannschaft im deutschen Profifußball. Mhm. 19 Punkte aus 6 Spielen, wenn ich mich nicht... Nee, das geht ja gar nicht. Oder? 19 Punkte aus 6 Spielen geht nicht. Dann waren es wahrscheinlich 7 Spiele.
Der Löwe kann alles.
Ja.
Aber also ich würde auch, also wenn ja, ich mir mit einem Spieler machen würde, würde ich es ablehnen und ich würde mir den Trainer draufdrucken lassen.
Ist immer schon so. Mit welcher Rückennummer?
Ich habe ja davor schon gesagt, ich finde den gut. Ich finde, der passt zu uns.
Ja, ich war auch skeptisch am Anfang, gebe ich offen zu.
Ja, aber ich habe das Gefühl, du sitzt in 10 Wochen in der neuen Saison, sitzt du da und sagst, hey, der Trainer ist gar nichts.
Ja, ja, so ist immer bei einem, ja.
Aber ist es nicht so im gesamten Löwenkosmos?
Solange wirklich Patrick Glöckner heißt, ist alles in Ordnung.
Ah, Insiderwitz. Ja.
Den verstehe ich nicht. Muss man mir erklären. Ja, was? Das verstehe ich wirklich nicht. Wieso? Ist das ein Witz?
Nee, wir machen die Insider-Jokes heute nicht auf, okay?
Das muss mir mal jemand mal erklären.
Ich sage nur Hashtag Vorgespräch, lieber Alex.
Vorgespräch.
Ach, Alex, ach so. Die Leitung nach Niederbayern war sehr schwierig.
Ja, hinterm Goldboden hat das Internet auf. Ich war nur irritiert wegen dieser Patrick-Auswahl, weil ich mich immer frage, wieso der Patrick ausgesprochen wird, der Herr Glöckner. Deswegen habe ich.
Oh, da sind keine Ad-Sprüche
deswegen habe ich gedacht, drauf. Deswegen habe ich gedacht, ich habe irgendwas verpasst. Ja, wir fahren ihn mal.
In diesem Fall überhaupt nicht. Wir müssen natürlich auch im Zuge dessen sagen, in dieser dritten Liga, es entwickelt sich schön langsam ein kleines Schneckenrennen da oben. Wenn man jetzt mal guckt, der Tabellenführer Dynamo Dresden am Wochenende jetzt verloren gegen Osnabrück. 33 Spiele, 60 Punkte. Das ist nicht mal ein Punkteschnitt von 2. Das ist weniger als ein Punkteschnitt von 2. Das ist jetzt eigentlich auch eher untypisch für einen Tabellenführer. Und jetzt machen wir mal das große Fass auf. 60 München liegt 12 Punkte hinter Platz 1. Das ist jetzt, also, Weidend, das ist nicht realistisch, dass in irgendeiner Form noch irgendwas passiert.
Ja, doch, doch.
Ja, genau. Aber
wie viele Punkte sind noch drin?
15. Also 15, ja. Ganz einfache Rechnung.
Ja.
Genau. Aber das zeigt ja auch, und das ist das Zweite, was dann so wehtut, was in dieser Liga grundsätzlich möglich wäre. Wobei man dann auch sagen muss, wenn du dich halt hoch. Richtig. Wobei man natürlich dann fairerweise auch sagen muss, wenn du dich hoch wirkst, in Anführungszeichen, dann kann halt da die Retourkutsche ganz schnell kommen mit dem direkten, sang- und klanglosen Abstieg. Momentan in der zweiten Liga alle 3 Aufsteiger auf den letzten 3 Plätzen. Das kann halt auch passieren. Aber vielleicht sollten wir da nicht so tief reingehen, sondern ich glaube, es ist tatsächlich gut, jetzt einfach zu sagen, okay, gut, dass das Ding durch ist und jetzt diese Emotion hochhalten, weil ich glaube, und da würde ich ganz gerne schon auf einen der sportlichen Protagonisten eingehen, die wir jetzt schon mal namentlich genannt haben. Wir haben uns vor kurzer Zeit mal so angeguckt, bei wem die Verträge auslaufen. Und bei Julian Guttau läuft dieser Vertrag aus. Hättet ihr mich vor 2 bis 4, 5, 6 Wochen gefragt, ob der bleibt? Wir waren uns ja schon sicher. Nö, das wird nichts werden. Einfach, weil es bei ihm nicht so extrem gut gelaufen ist und auch, weil bei 60 immer noch so ein bisschen der Schlendrian drin war. Der blüht auf, wieder zurückbeordert auf die Seitenposition, wo wir vor einem Jahr noch gesagt haben, die perfekte Option, den auf die 10 zu stellen. Das sehen wir mal wieder, was so eine Zusammenstellung ausmachen kann. Der blüht auf, der kämpft sich ins Team, der ackert, der ist wieder der Techniker vor dem Herrn. Und so wie er sich geäußert hat zuletzt am Mikrofon von Magenta Sport und auch in der Mixed Zone, klingt das jetzt nicht mehr so, dass der wirklich geht. Also es ist immer noch im Bereich des Möglichen. Momentan würde ich aber sagen, das Pendel schlägt so ein bisschen in die andere Richtung. Das habe ich vorhin auch gemeint mit diesem Schwung mitnehmen, mit bis zu Ende der Saison. Weil so gefestigt, wie diese Mannschaft jetzt auftritt, ist das durchaus ein Argument zu sagen, ich bleibe hier und möchte mit dieser gefestigten Basis nachhaltig etwas erreichen. Wie geht's euch damit? Vielleicht gleich mal den Ball zu Jannik rübergespielt. Sind das so Überlegungen in einem, ich sage mal, wo es auch so ein bisschen um Weichenstellung der Karriere geht, wo du sagst, hey, das spricht dafür, doch zu bleiben?
Finde ich schon. Wenn du dich, also zum Ersten geht es ja darum, ob du dich wohlfühlst oder nicht. Und der Wohlfühlfaktor macht ja natürlich auch zum Großteil die sportliche Situation aus. Und wenn du dann die letzten Wochen nochmal in so einen Flow reinkommst, natürlich hast du dann die Gedanken, okay, gerade läuft es richtig gut, wieso sollte ich was verändern? Dementsprechend würde ich dir da schon zustimmen. Und ja, gerade so die letzten Wochen, glaube ich, wenn eine Entscheidung noch nicht getroffen ist, können das Pendel dann schon nochmal in eine Richtung ausschlagen lassen, ja. Und wenn du dann siehst, mit der Mannschaft ist was möglich, es läuft gerade gut, dann kann das natürlich auch für 1860 dann entscheiden, logischerweise, ja.
Und das Standing, was Julian Guttau jetzt hat in der Mannschaft als offensiver Dreh- und Angelpunkt, als Kreativ-Fixpunkt, das musst du dir in einer anderen Mannschaft erst wieder erarbeiten. Das ist vielleicht auch so ein Faktor. Also ich glaube, dass Julian Guttau, wenn er bleibt bei 60, ja, keine Stammplatzgarantie haben wird in der nächsten Saison, aber einfach ein Fixpunkt im Löwenspiel sein wird. Und das, wenn du ihm das garantieren kannst, ist auf jeden Fall am Verhandlungstisch ein Argument.
Du, absolut. So ein Wechsel ist ja auch immer Chance und Risiko, was du dann abwägen musst, weil du weißt nie, wie kommst du in einer neuen Stadt, in einem neuen Verein an, wie kommst du beim neuen Trainer an. Und wenn du es dann hast in deinem eigenen Club, dass du dich wohlfühlst, dass der Trainer auf dich setzt, dann denke ich, dass viele Sachen dafür sprechen, dass du dann vielleicht nicht den Schritt irgendwo anders hinmachen musst.
Dieses Standing im Team, diese Sicherheit, ein Fixpunkt zu sein, Alex, es bringt uns ja auch ein bisschen auf das Thema Stammelf, die ja Patrick Löckner jetzt anscheinend wirklich gefunden hat und sie nur noch mit Nuancen anpasst. Ich sage mal, die wahrscheinlich wackeligste Position momentan ist rechts außen. Da pendelst du zwischen Kuzuki und Wolfram so ein bisschen hin und her. Aber ansonsten hast du dich jetzt in einem ja fast klassischen 4-4-2, wobei man sagen muss, Abiyama und Hopsch vorne so ein bisschen, Abiyama so ein bisschen zurückgezogen, so eine halbe 10 schon fast. Ein kleiner Freigeist, Hopsch, der typische Strafraumspieler. Man hat jetzt dieses System, oder man hat sich gefunden, dass dieses System auf dieses böse Wort, auf das Spielermaterial, was da ist, momentan am besten passt. Und das gibt ja auch eine gewisse Sicherheit, weil jeder weiß, wo er steht, wo er gebraucht wird, wo er seine Stärken ausspielen kann, wo er sich vielleicht noch verbessern muss, um noch nachhaltig in diesem Team eine Rolle zu spielen. Und das ist ja auch etwas, was wir über die gesamte Saison eigentlich immer moniert haben, dass man diesen Kern nicht erkennt. Nochmal die Frage vielleicht, um sie nochmal so ein bisschen zu präzisieren. Kommt diese Kernfindung mit Blick auf die neue Saison vielleicht genau zum richtigen Zeitpunkt?
Fragen wir Blicke zwischen Anja und Janik.
Ich weiß nicht. Ich kann nur aus meinem Sportlerleben sprechen.
Sprich.
Das Ende sagt immer nicht, wer kommt und wer dann wieder der Kern wird. Also du kannst schon hoffen, dass die jetzt alle bleiben, weil sie unter ihm gut funktionieren und der Coach wird da alles dran legen, seine Schäfchen da beisammen zu halten, aber am Ende des Tages werden die alle bleiben und dann passiert halt wieder was. Ich glaube, es ist halt nur wichtig, dass die bleiben, die Stimmung mittragen, oder?
Ja, ich denke schon, so ein Fundament ist wichtig, auch wenn du das natürlich in die neue Saison mitnehmen kannst und das gerade unter dem neuen Trainer auch gerade gefunden und gefestigt hast. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie du es ergänzt bekommst. Ja. Und das ist ja auch wichtig für ja nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine. Ja. Das ist ja auch ein ganz großer Faktor. Und am Ende vom Tag heißt es ja auch nicht, nur weil du dann jetzt von mir aus 5 Jungs gefunden hast, die gut im Kern passen, dass das zwingend auch in der neuen Saison wieder passt. Weil ja allein durch die Jungs, die du dazu holst oder vielleicht verlierst, ändert sich halt auch einfach so viel in der Hierarchie vom Team, in der Kabine. Und im Prinzip, ja, es hilft dir schon, wenn du so einen eingeschworenen Kern hast, der vielleicht von mir aus jetzt nicht nur von Saison A in Saison B bleibt, sondern schon ein paar Jahre zusammenspielt. Aber am Ende werden die Karten trotzdem jede Saison wieder neu gemischt.
Ich glaube, es ist auch vermessen zu sagen, dass du jetzt schaffst, irgendwie, keine Ahnung, 95% der Spieler zu halten. Ich glaube, das ist auch in der dritten Liga grundsätzlich nicht möglich. Ich würde sagen, wenn du schaffst, einen Kern mit einem bestimmten Ausmaß zu halten, dann kannst du es weiterentwickeln. Aber dann ist natürlich auch viel abhängig davon, wer dazukommt, wer vielleicht von unten nachstößt. Auch ein bisschen Spielglück in der Saison gehört natürlich auch dazu. Du kannst dich in einen Rausch spielen, du kannst dich in eine Krise spielen. Und in dieser dritten Liga gibt es im Grunde nur zwei Variationen. Entweder du kämpfst um den Aufstieg oder du kämpfst sofort gegen den Abstieg. Was dazwischen gibt es in dieser Liga ja eigentlich nicht. Das ist ja auch der Irrsinn dieser Liga.
Ja. Aber in Sachen Verhandlungen für die nächste Saison kann dir ja wirklich nichts Besseres passieren als dieser Lauf gerade. also du hast ja eh den Kern der Mannschaft, der verlängert hat oder der zumindest Vertrag hat für die nächste Saison. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Aber gerade bei so ungewissen Verhandlungspunkten wie eben Julian Guttau oder dann auch Dixon Abiyama, weiß ich nicht, was aus dem wird, aus dem Leihspieler, da hast du natürlich jetzt schon sportliche Argumente, die du halt nicht hättest, wenn du irgendwie am letzten Spieltag mit Ach und Krach den Klassenerhalt schaffst. Das ist dann jetzt
eine andere Ausgangsposition. Den haben wir noch gar nicht gesprochen.
Stimmt, den haben wir auch noch, ja. Übrigens finde ich es interessant, Christian Werner hat heute wieder bei Instagram Fotos gepostet vom Spiel gestern und dann hat einer, ich habe dann in die Kommentare geschaut und dann hat einer drunter geschrieben, ja, was ist denn jetzt mit Guttau, Hiller und ich glaube einen dritten Namen hat er noch reingeworfen, dieser Fan. Und dann hat tatsächlich Christian Werner geantwortet. Also er hat nicht geschrieben, ach ja, Guttau bekommt Vertrag bis 2027, sondern er hat dann geschrieben, ja, er versteht diese Frage, aber er möchte um Verständnis bitten, dass wir sowas dann kommunizieren, wenn es soweit ist. Aber ich find's interessant, dass tatsächlich der Sportchef bei Instagram mit den Fans in Kontakt ist und schreibt, ja, Frage ist verständlich, aber ich kann leider keine Antwort geben. Das ist sehr fannah. Also wirklich, ohne Ironie.
Ich like das gleich. Ich find's sensationell.
Bevor er zufällig untergekommen, wirklich cool.
Ja, dann sind wir aber bei dem Punkt, den wir, glaube ich, in unserer letzten Folge im vergangenen Jahr schon besprochen haben, Gewinner des Jahres bei 60, wo ich ja auch Christian Werner mit genannt habe, so dieses moderieren wollen, den Löwen verstehen, moderieren wollen, auch ein bisschen eine Art Mediation zu machen, vielleicht auch vielleicht sogar über die Basis dessen, was er tun müsste, hinaus, den Eindruck habe ich schon und das spricht so ein bisschen in die Richtung. Auf alle Fälle können wir konstatieren, da muss schon mit dem Teufel zugehen, dass dieses Jahr nochmal ordentlich was anbrennt. Es tut gut, so jetzt in die Saison-Schlussphase zu gehen. Vielleicht nutzen wir die Gelegenheit und schauen gleich nochmal aufs Restprogramm, damit wir das wissen.
Ich würde gerne noch ein Thema ganz kurz, weil ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der sich das gefragt hat, aber nachdem Bielefeld im Pokalfinale steht und möglicherweise ja den Pokal gewinnt, ich meine, gegen Stuttgart ist nicht ausgeschlossen, dass man da gewinnt, vor allem in dieser Form momentan, die Bielefeld hat. Ich habe mich gefragt, ist der Pokalsieger automatisch für die nächste Pokalsaison qualifiziert und würde das dann den fünften Platz aufmachen in der dritten Liga zur Qualifikation für den DFB-Pokal? Das Gedankenspiel hatte ich und leider bin ich sehr schnell enttäuscht worden nach einer kleinen Google-Recherche. Also Platz 5 reicht nicht für den DFB-Pokal, auch wenn Bielefeld den Pokal gewinnt heuer. Weil es wären 3 Punkte momentan auf Platz 5. Dieses Gedankenspiel wäre jetzt nicht abwegig gewesen, aber leider die DFB-Regularien geben es nicht her.
Absolut. Und das ist auch eigentlich sehr skurril, dass im Pokalgesetz nicht verankert ist, dass der Titelverteidiger qualifiziert ist, weil keiner damit rechnet, dass ein Drittligist abwärts das Ding gewinnt.
Es kann ja jetzt aber witzige Folgen haben. Bielefeld spielt noch Landespokalfinale. Ich meine, man muss momentan davon ausgehen, dass Bielefeld mindestens Vierter wird. Die werden eher aufsteigen als Vierter werden. Aber es könnte natürlich sein, dass Bielefeld nur Fünfter wird, das Landespokalfinale verliert, und dann aber einen Tag später oder wann auch immer das DFB-Pokalfinale gewinnt, sprich dann als Titelverteidiger den Titel nicht verteidigen kann in der kommenden Saison, weil sie nicht qualifiziert sind. Gleichzeitig aber Europa League spielen.
Du hast vergessen, dass sie auch Relegation noch spielen könnten.
Das auch noch. Ja, aber dann wären sie ja qualifiziert im DFB-Pokal. Dann wären sie ja in der Liga qualifiziert.
Allerdings hättest du dann 2 Relegationsspiele, Pokalfinale und Landespokalfinale.
Stimmt. Ja, das wäre auch. Ja, das ist kurios.
So viel zum Thema verrückte dritte Liga, ne?
Ja.
Dann haben wir noch etwas, was bevor wir jetzt den Wechsel in eine andere komplizierte Thematik machen, würde ich ganz gern das Thema nochmal anschneiden, was Laune, was Typen angeht, was gute Vibes angeht. Der Mann, der für mich das wie ein Paradebeispiel momentan verkörpert, ist Patrick Hopsch. Egal, wo der steht, egal, wo er spricht, egal, wo du ihm ins Gesicht guckst,
das war an der Tankstelle.
Ist so erfrischend. Alleine diese Aussage, ja, auf dem Weg nach Hause, Tankstelle, ja, wie oft halten, kommt darauf an, wie viel du an der ersten Tankstelle einkaufst. Ist super. Ja, sowas ist von authentisch.
Taktisch gut geschult, Patrick Hopsch.
Ja. Perfekt.
In jeder Hinsicht.
Gute bayerische Wurzeln, oder?
Ja.
Ich fand es auch wieder sensationell, das Foto, wie er mit dem Bier vom Trainingsgelände kommt.
Wann war das? Jetzt am Wochenende, nee.
Ja, irgendwann da. Das hat so ein bisschen so Kreisliga-Vibes.
Er war alkoholfrei.
Aber es scheint ja auch zu stimmen. Es scheint ja aber auch zwischen Mannschaft und jetzt mal Beispiel auf Patrick Hopsch wunderbar zu stimmen. Alleine diese Reaktion nach seiner Auswechslung, ist ja zum zweiten Mal kurz nach der 60. Minute ausgewechselt worden, kurz nachdem er noch schnell ein Tor gemacht hat. Und wie er dann an der Auslinie mit Patrick Glöckner noch so scherzt, so von wegen, ja, habe ich aber noch, hast mich gerade noch lange genug draufgelassen, dass ich gerade noch schnell Tor hab machen können. Und dann lachen die sich beide in den Ast ab. Das zeigt, es stimmt. Diese Chemie scheint über diese letzten Wochen, seit Patrick Glöckner da ist, wirklich gewachsen zu sein. Und das lässt mich so, muss man vorsichtig sein mit sowas, das lässt mich aber mit Blick auf die Löwen zumindest so ein bisschen hoffen. So.
Das wollte ich sogar sehr hoffen. Ich würde das bisschen streichen. Ich habe wirklich große Hoffnung gerade. Das kann schnell wieder in die andere Richtung umschlagen, man weiß es. Aber ich habe zum ersten Mal seit Jahren das Gefühl, dass da was gewachsen ist sportlich, innerhalb von wenigen Wochen. Das ist ein zartes Pflänzchen, aber es irgendwie was gewachsen ist, was tatsächlich langfristig Potenzial hat. Was jetzt nicht so ein kurzes Strohfeuer ist, sondern tatsächlich dich im Zweifel über eine Saison tragen kann.
Ich finde es auch nachhaltiger als, also irgendwie fühlt es sich jetzt auch anders an als nach diesem Streak unter Argyros Yannickis von einem Jahr, wo die ersten Spiele so alle überragend waren. Das hat in sich wackeliger sich angefühlt, als es jetzt ist. Ich kann es auch jetzt irgendwie nicht an Zahlen direkt untermauern. Würde mich vielleicht auch interessieren, vielleicht draußen an der Stammtischgemeinde. Lasst uns das gerne wissen in den Kommentaren oder schickt uns mal eine Mail. Mich würde das tatsächlich interessieren, wie es euch geht. Für meinen Geschmack ist das jetzt, wirkt das alles in sich stabiler, durchdachter, gefestigter, mit mehr Potenzial ausgestattet, als das von einem Jahr der Fall ist. Und Alex, ich gebe mit dir komplett mit. Es fühlt sich wahrscheinlich so gut an, wie, jetzt muss man vorsichtig sein, was man sagt, vielleicht seit dem Ende der Kölner Ära.
Ja, aber du hast ja bei 60 immer das Problem, es muss ja quasi auch von den Typen passen. Mhm. Und wir hatten ja auch über unseren griechischen Trainer ja geredet. Ich habe ja relativ schnell gesagt, dass der für mich vielleicht eher ein guter Co-Trainer ist, weil der immer so viel am Tablet rumhängt und alles Mögliche. Und Glöckner ist Teil der Mannschaft. Der stellt sich da vorne ganz gefestigt hin. Also dieses Auftreten, was der hat, passt zu dem Verein. Und das ist ja, also ich finde, das haben nicht viele andere Vereine, dass man das so inhalieren muss. Und da ist es natürlich extrem. Und wie ihr gesagt habt, ja, Kölner war halt der Letzte, der das gemacht hat.
Und auch dieses damit Duo Glöckner und Werner passt wunderbar zusammen. Die kennen sich aus Mannheimer Zeiten und man merkt, dass die miteinander können. Da gab es so eine Szene nach dem Sandhausen-Spiel, als die Mannschaft im Kreis stand und dann ging Glöckner zu Werner und hat wirklich so fast schon gefeixt mit ihm, so irgendwie so halb in den Bauch geboxt. Und also es war wirklich eine freundschaftliche Szene, die da kann man jetzt viel hineininterpretieren, klar. Aber ich finde, es wirkt so, als würden die sich alle momentan sehr gut verstehen. Und übrigens, was ich so jetzt im Mannheimer, ich mache noch diesen einen Punkt, Flo, dann darfst du wieder monologisieren. was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Jetzt habe ich es tatsächlich vergessen.
Du hast was vom Mannheimer Blog gesagt.
Man hört, oder ich habe jetzt Kommentare gelesen, auch unter Mannheimer Posts und ich weiß nicht, wer jetzt das gesagt hat, in irgendeinem Podcast auch, Patrick Glöckner ist immer noch sehr hoch angesehen in Mannheim und man trauert dem fast so ein bisschen hinterher, weil er der Letzte war, der tatsächlich so eine DNA irgendwie der Mannschaft gegeben hat. Und er ist ja damals, ich glaube, auf Platz 5 liegend entlassen worden bei Mannheim, was er heute, also das wird Mannheim mit Handkuss nehmen. Und er war halt, Meier ist halt einer, der glaube ich, sehr geradeaus ist und manchmal auch unbequem sein kann. Aber also in Mannheim gibt es viele, die sagen, den hätten wir damals nicht gehen lassen dürfen. Jetzt haben wir. Nehmen ihn gerne.
So, jetzt Flo. Der Glöckner von Giesing, ja, und monologisieren. Wann monologisiere ich denn schon mal? nochmal abschließend zu diesem sportlichen Komplex, das Restprogramm von 60 München am Kar-Samstag. Zu Hause Aachen, dann geht's nach Rostock, dann zu Hause Essen, auswärts Verl und am letzten Spieltag zu Hause Erzgebirge Aue. Wie machen wir da jetzt die Überleitung zu diesem Thema, was seit Sonntag spielt? Vielleicht Aue, was ist denn da los?
Ja, von Aue zu Aue, ja.
Ja, ich glaube, es macht Sinn, das Ganze so ein bisschen vielleicht so chronologisch darzulegen. Es ist klar, um was es geht. Es geht um den Auftritt von Hasan Ismail bei Blickpunkt Sport, respektive dem Ausschnitt seines Interviews im Rahmen der neuen ARD-Dokumentation Rise and Fall. Und um mal so ein bisschen die Chronologie darzulegen. Das Löwenspiel war ja am Sonntag in Mannheim um 13.30 Uhr. Also kann man sich jetzt ausrechnen, kurz vor vier war das beendet. Es gibt in der Medienbranche durchaus, das ist Usus, das kann man vielleicht hier auch nochmal erklären, dass es Nachrichten innerhalb der Medienbranche gibt mit einer Sperrfrist. Was bedeutet, du wirst informiert, darfst diese Information aber erst zu einem bestimmten Zeitpunkt verwenden. Das ist an diesem Sonntag erfolgt, und zwar um 16.34 Uhr haben die Medienhäuser in Deutschland, vornehmlich Bayern, aber deutschlandweit würde ich jetzt mal von ausgehen, den Wink des Bayerischen Rundfunks bekommen, dass Hasan Ismail sprechen wird in Blickpunkt Sport. Muss man dazu sagen, es ging nur um diese Ausschnitte, die im Rahmen dieser Rise and Fall Dokumentation gefallen sind. Also dieses ab dem Zeitpunkt war klar, es gibt Zitate von ihm in Richtung Verkaufswillen. Es gab, also alles, was in diesem Einspieler bei Blickpunkt Sport zu sehen sein wird, haben wir in Textform um 16.34 Uhr schon erhalten, durften es aber noch nicht verwenden. Sperrfrist war übrigens 21 Uhr. Der eine hat sich mehr dran gehalten, der andere ein bisschen weniger, würde ich jetzt mal behaupten, an diese Sperrfrist. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Das heißt, da war man vorgewarnt. Da konnte man schon vorab quasi etwas vorbereiten und sich darauf einstellen. Was nicht bekannt war, das muss man auch ganz deutlich sagen, dass plötzlich Hasan Ismail live zugeschaltet wurde in Blickpunkt Sport, während noch Uli Hoeneß im Studio gesessen ist. Das war überraschend. Das erst vielleicht mal vorab so ein bisschen als Einordnung des Ganzen, was da am Sonntagabend passiert ist. Jetzt müssen wir natürlich über die ganze
Thematik sprechen. Klingt nach einem langen Arbeitstag, Flo.
Ich habe den Laptop runtergefahren um 11:45.
Ach so, ja, dann.
vielleicht zäumen wir das Feld mal erstmal von vorne auf. Ich würde gerne in die Runde werfen, erster Gedanke, als das publik wurde, dass Hasan Ismail sich so geäußert hat, seine Anteile an 60 München zu veräußern. Yannick, blöde Situation jetzt. Was war dein erster Gedanke, als du das gehört hast?
Mein erster Gedanke, am Ende vom Tag glaube ich, dass es eine Frage der Zeit ist, bis das passieren wird. Also natürlich, du brauchst jemanden, der die Anteile dann übernimmt und du musst dich einigen. Aber ich glaube, dass die Situation über die vielen Jahre so festgefahren ist, dass das am Ende vom Tag wahrscheinlich die einzige Lösung sein wird.
Anja, wie ging es dir? Was waren so deine ersten Gedanken?
Ach, ich habe mir einfach gedacht, ja, mei, schauen wir mal. Keine Ahnung, was passieren wird. Ja, er wird nichts verkaufen, wenn er nicht auf seine Kohle kommt. Würde ich auch nicht persönlich. Also ich will natürlich den Ertrag, den ich da reingesteckt habe, will ich schon irgendwie zu den meisten Teilen zurück. Könnte schwierig werden. Weiß ich nicht, es ist ja auch schon sämtlicher Spaß gefallen mit, ob die Fans sich nicht zusammenschließen und was zahlen. Ich glaube, es gäbe schon ein paar, die was zahlen würden. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ernst man das alles nehmen kann.
Alex, dein erstes Gefühl?
Mein erster Blick ging ins Aktiendepot. Ob die 300 Millionen da sind, da hat mir leider Donald Trump einen Strich durch die Rechnung gemacht, durch seine Zollpolitik, es reicht nicht mehr ganz.
Ja, das ist gescheit gefallen.
Ja, es sind jetzt nur noch 100, aber das reicht halt, ist mir eigentlich. Da müsste noch einer ein paar Mark drauflegen. Nee, grundsätzlich war also erstmal Verwunderung, wobei im zweiten Moment war es dann eigentlich keine Verwunderung mehr, weil wie Yannick schon sagt, irgendwie musste das irgendwann kommen, auch wenn Ismail immer gesagt hat, er wird nie in seinem Leben wird er diese Anteile verkaufen und es war fast schon eine Drohung. Aber jetzt ist er irgendwie, ich weiß nicht warum, zu einem Sinneswandel gekommen, der in mir grundsätzlich erstmal ein positives Gefühl der Hoffnung ausgelöst hat. Ob die Hoffnung berechtigt ist, wird sich zeigen.
Gehen wir mal drauf. Ja, es gibt die Zitate kamen ja sofort. was er im Rahmen dieses Interviews sagen wird. Also Zitat nochmal, um das nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Ich denke, 1860 braucht jemand Neues. Sie brauchen Hassan nicht. Wenn ich bleibe, wird dieser Club so bleiben, wie er ist. Jeder, der glaubt, die Fähigkeit zu haben, 1860 zu kaufen, meine Tür steht offen, auch wenn er nicht, aber wenn er nicht 200 bis 300 Millionen Euro hat, wird es für ihn nicht funktionieren. Das erstmal so vorab. Mein erster Gedanke war, sowas Ähnliches hat er zumindest schon mal durchklingen lassen vor gut einem Jahr. Mitte Februar 2024 war es bei einem großen Interview bei uns in der Abendzeitung. Ich werde nochmal diese kleine Passage jetzt kurz mal vorlesen, was er damals gesagt hat, weil das ist nicht so extrem weit von dem entfernt, was er jetzt äußert. Er hat damals nochmal betont, ich werde niemals aufgeben, am Ende wird die Wahrheit siegen, was man halt schon oft von ihm gehört hat. Er hat auch davon gesprochen, dass es nicht das Szenario gibt, dass er hinschmeißt. Er hat dann aber gesagt, es gäbe eine andere Option, wie man das Investment beenden könnte. Wenn sich der Mitgesellschafter mit mir zusammensetzt und zugibt, dass ich nur benutzt worden bin, dass diese Nadelstichpolitik real ist und man mich rausekeln will. Wenn sie diese Fehler gestehen, sich dafür entschuldigen und mir sagen, Mr. Hassan, wir sagen es dir direkt ins Gesicht, du sollst aussteigen, der Verein soll den Fans gehören. Wenn sie dieses Gespräch mit mir führen, und zwar mit Respekt, dann wäre ich für Verhandlungen bereit. Dann würde ich diese Tür aufmachen. Wir sehen also, es ist nicht so extrem revolutionär, dass er eine gewisse Art dass der Bereitschaft hat. Was jetzt revolutionär ist, dass er es proaktiv so richtig macht. Das ist tatsächlich neu. Und mein Gedanke war, ich gebe es ganz offen zu, eine große Chance, parallel ein großes Risiko und kommt es überhaupt so weit? Das waren so diese ersten Gedanken, weil man ja in der Vergangenheit wirklich schon viele Ankündigungen gehört hat, vielfältigster Art und Weise. Und wenn man ganz ehrlich ist, in seltensten Fällen ist wirklich was, sagen wir wirklich was Substanzielles draus entstanden.
Das ist halt der Punkt, ja. Ich glaube es erst, wenn die beim Notar waren, dass da tatsächlich ein Verkauf stattfindet. Weil wenn man Hasan Ismail an seinen Ankündigungen misst, ja, dann bleibt nicht viel übrig.
Das ist richtig. Was er ja auch noch gesagt hat, dass ich gebe mir die Schuld, dass ich, bevor ich gekauft habe, 1860 nicht richtig verstanden habe, die Kultur, die Geschichte des Clubs, die 50+1-Regel, dass die Menschen hier etwas anderes wollen, das hätte ich vorher erkennen müssen. Ja, also diese Selbsterkenntnis, die ist, finde ich, tatsächlich auch bemerkenswert und ehrlicherweise auch positiv. Und dann mit dem Blick auf den Verkauf, alles wie gesagt in diesen Einspieler und die Zitate waren vorab bekannt. Ich möchte den Club verkaufen und einfach nur noch Fan sein. Ich will nur noch Fan sein von 1860. Ich bete dafür, dass der Club eines Tages in der ersten Liga spielt. Das ist mein Traum. Und ich wünsche mir, dass dieser Traum in Erfüllung geht, bevor ich sterbe. Ein Derby in München zwischen Bayern und 1860 in der ersten Bundesliga. Klammern wir mal den letzten Teil aus. Das ist Zukunftsmusik, wo wir nicht mal wissen, ob wir das erleben. Aber dieses nur noch Fan sein, da war mein erster Gedanke. Stimmt das überhaupt? Und nicht, weil ich sein Herzblut für 60 jetzt nicht sofort anzweifle, das glaube ich noch nicht mal. Aber jemand, der die Anteile von 60 kauft, kauft ja parallel auch die Schuldenlast. Und die Schuldenlast liegt auch, oder die Schulden liegen auch bei Hasan Ismail. Das heißt, ein neuer Investor, ein neuer Mehrheitsgesellschafter oder die Gesellschafter, theoretisch ist ja ein vielfältiger Veräußerung der Anteile möglich, kauft ja auch Schulden bei Hasan Ismail ein. So ist zumindest meine Interpretation zum heutigen Stand am Montagabend. Und es geht nicht nur um die Anteile.
Ja, das heißt ja auch, dass Hasan Ismail, auch wenn er seine Anteile verkauft, irgendwie ja doch noch seine Finger im Spiel hat, zumindest über eine Ecke, über seine Schulden, auf die er dann oder auf deren Rückzahlung erwartet.
Genau, das ist der Punkt.
Außer natürlich der Käufer sagt, ach komm, hier die 60 Millionen, die lege ich dir noch drauf, tilgt man es auf einmal, dann wäre es natürlich vorbei. Ob es diesen Schritt geben wird, keine Ahnung.
Und was ja mittlerweile Gott sei Dank auch so ein bisschen herausgearbeitet wurde, man muss immer genau gucken, wie etwas formuliert ist, wenn wir von diesen 200 bis 300 Millionen Euro reden, oder Millionen, er sagt ja weder Euro noch Dollar, Zitat nochmal, wenn er, also der potenzielle Käufer, nicht 200 bis 300 Millionen hat, wird es für ihn nicht funktionieren. Hier geht es nicht um den Kaufpreis. Hier geht es um ein Gesamtvolumen. Weil Hasan Ismail bis jetzt ja keinen kompletten Kaufpreis benannt hat. sondern hier geht es quasi nur darum zu sagen, hey, es gibt eine Verkaufssumme und du brauchst aber das und das Volumen, um das Ganze hinzustellen, damit das überhaupt funktionieren kann. Also, ganz wichtiger Punkt. Es gibt viele Zahlen, die jetzt im Umlauf sind. Es wird davon gesprochen, dass der Wert des TSV 860, dass der KGAA bei 25 Millionen nach Schuldenschnitt liegen soll. Das ist, diese Summe steht im Raum. Dann hat es geheißen, genau für diese 25 Millionen Euro wäre Hasan Ismail gesprächsbereit. Dann hat er jetzt am Montag zu uns bei der AZ wieder gesagt, das ist Quatsch. 25 Millionen, nein, das ist falsch. Es gibt Insider, die sagen, naja, der Kasus Knaxus ist so ab 40 Millionen, wobei dann auch wieder die Frage ist, was passiert mit den Schulden? Wird da auf was verzichtet? Mhm. Ist das gesamte Paket dabei? Stand heute Abend wissen wir es nicht. Ich glaube, das macht jetzt auch gar nicht so viel Sinn, da im Detail darüber zu sprechen. Ich glaube, wir müssen ein, zwei Worte um diesen Auftritt dann live bei Blickpunkt Sport nochmal verlieren. Man muss, glaube ich, jetzt vorsichtig sein, wie man das umschreibt. Ich fand es denkwürdig und skurril auf viele verschiedenen Ebenen, wenn ich ganz ehrlich bin. Mein erster Gedanke war nach diesem Beitrag und dann siehst du Uli Hoeneß, Markus Othmer vom BR und dahinter Hasan Ismail. Mein erster Gedanke war, da haben sie jetzt aber ein schlechtes Foto genommen als Hintergrundbild. Dann hat ist er das überhaupt? Foto. Dann genau, dachte mir, ist er das überhaupt? Dann haben sie aber ein schlechtes Foto genommen. Und dann bewegt sich dieses Bild, dann war der Gedanke wirklich, das passiert jetzt nicht wirklich, die haben jetzt keine Live-Schalte. Und dann sind bei mir schon auf dem Handy sind die Nachrichten aufgelaufen von What the fuck über Fiebertraum und passiert das gerade wirklich? Volleskalation.
Hat er quasi im BR dem Uli Hades angeboten, oder? Wenn der davor sitzt. Im Grunde ist es so wahrzunehmen. Ja, also steuertechnisch ist schon mal ein ganz klarer Vorteil, den man da mitkriegt. Schon mal gut. Und man kriegt vielleicht auch noch einen Stürmer obendrauf für nächste Saison.
Meinst du, dass Uli Hoeneß da zuschlägt? Ja, bei Steuervorteil und Uli Hoeneß, da wäre ich sowieso vorsichtig. Achso, du meinst so. Na okay. Uli Hoeneß war einige, also vorsichtig formuliert, defensiv.
Sehr reserviert war er.
Mhm. Ja.
Ich kann mir das aber auch gut vorstellen. Ich wäre genau, glaube ich, so reserviert gewesen in der Situation. Die muss ja für die auch skurril gewesen sein.
Also ja, ich muss übrigens, sagen, well played, Bayerischer Rundfunk. So viel muss man ja schon mal sagen. Well played.
Wollte ich gerade sagen, ich glaube, dass der BR da mit Uli Hoeneß ein großes Argument hatte im Studio, dass Hasan Ismail sich zu diesem Interview überhaupt hinreißen lässt. Weil ich glaube, dass Ismail ein stiller Bewunderer oder so still gar nicht, aber ein Bewunderer von Uli Hoeneß ist und sich diese Chance nicht entgehen lassen wollte, einmal mit ihm, wenn auch nur ein paar Sätze, zu reden. Ich glaube, das war wirklich ein großer Teil der Motivation für dieses Interview.
Man muss auch sagen, hätte jemand geglaubt, dass irgendwann Uli Hoeneß und Hasan Ismail in einer TV-Sendung sind, parallel, auch eine Vorstellung, die komplett surreal ist. Also, wie gesagt, well played. Und was dann da passiert ist, die Aussagen, also ich fand auch, allein das Dolmetschen war ein bisschen schwierig, weil da ist ziemlich viel verloren gegangen. Die Qualität des Ganzen war eigentlich nicht so, wie man es von einem öffentlich-rechtlichen Sender erwarten kann. Ich glaube, die waren sich schon auch dessen bewusst, dass das was Großes ist, was sie da machen. Da war eine gewisse Nervosität, finde ich, zu spüren. Das Dolmetschen hat bedingt gut funktioniert. Die Aussagen von Hasan Ismail, ja, letztendlich hat er das nochmal betont, was er schon in diesen Interviewsequenzen gesagt hat, was noch interessant war, dass er einen Plan sehen möchte. Er will das Ziel des potenziellen Käufers haben. Also ein Verkauf nur zum Halten der Anteile, dem wird er nicht zustimmen. Finde ich interessant. Dann aber dieses Herr Hoeneß, wenn Sie mein Angebot annehmen, den FC Bayern verlassen und zu 68 kommen, heiße ich Sie willkommen. Wir empfangen Sie gerne, um Gottes Willen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mit offenen Armen. Und in beiden Händen, weiß ich nicht, beide Hände zur Faust geballt wahrscheinlich.
Diese Löwenkäfige rechts und links, wenn er kommt. Also, die werden dafür aufgebaut, oder?
Ganz skurril.
Da werden aber die Fans eingesperrt. Quasi.
ja. Also, wie kann das ablaufen? Also, angeblich gäbe es viel Interesse. Es steht wohl alles mit dem, wer da kommt. Er spricht von Firmen, Investoren, Fonds, alles Erdenkliche. Ich bin wirklich gespannt, erstmal, wie es jetzt weitergeht, weil die Möglichkeit des Verkaufes steht im Raum. Er scheint es zu wollen. Die Frage ist nur, unter welchen Bedingungen. Für 60 kann das eine ganz, ganz große Chance sein, wer auch immer da kommt. Der Traum wäre wahrscheinlich von jedem, dass da ein Konsortium kommt aus bayerischen oder zumindest deutschen Unternehmen und Geschäftsmännern, die den Löwen mögen. Das würde schon mal kulturelle Hürden einfach aus dem Weg räumen. Es würde Distanzbarrieren aus dem Weg räumen. Das könnte die große Chance sein. Das könnte jetzt aber auch sein, dass da jetzt windiger englischer Investor daherkommt aus Amerika. Es kann alles sein. Du kannst auch vom Regen in die Traufe kommen. Wissen wir nicht. Aber
wobei ich die Gefahr sehe ich sogar als relativ gering an, weil ich glaube nicht, dass so ein Hedgefonds oder keine Ahnung in den deutschen Fußball investiert mit der 50+1 Regel. Ich glaube, da sind wir relativ wahrscheinlich wird es mir um die Ohren fliegen, aber da sind wir relativ auf der sicheren Seite, glaube ich, was das angeht. Die Frage ist, wer kauft diese Anteile sonst? Der feuchte Traum ist natürlich bayerische Unternehmer, die sich zusammenschließen, vielleicht einer, der Kopf dieses Konsortiums ist, und dann puttern die irgendwie 100 Millionen rein zusammen und ja, machen 60 zu dem Verein, der sein sollte. Aber ob es dann so kommt, schwierig. Und die Frage ist ja auch, dürfen die Fans oder darf der Verein mitreden, was mit diesen Anteilen passiert? Also ist das jetzt, liegt es nur in der Entscheidung von Hasan Ismail, wem diese Anteile zufallen, oder hat der e.V. auch als Anteilseigner ein Mitspracherecht?
Hört sich nicht so an
bisher. Wie läuft es ab? Also Robert Reisinger hat ja, ich glaube, bei euch, bei der Abendzeitung bestätigt, dass diese Gespräche laufen, schon seit Oktober oder so. Also zumindest ist der e.V. involviert. Aber wer trifft die finale Entscheidung?
Das ist eine sehr gute Frage, die in dieser Hinsicht nicht beantwortet ist. Ich glaube, da müsste man nochmal wirklich auch den Kooperationsvertrag und die Verträge durchgehen, was dort geregelt ist. Ich denke, dass da grundsätzlich wahrscheinlich die letzte Entscheidung wirklich bei Hasan Ismail liegen dürfte. Sollte es nicht anders geregelt sein, ist das so, weil es seine Anteile sind. Und Robert Reisinger hat heute auch zu mehreren Medien ja etwas gesagt am Montag. Vielfältig in Nuancen abgestimmt, beim anderen mehr, beim anderen weniger. Er selber, hat er bei uns in der AZ gesagt, steht ja Investoren und Sponsoren im Profifußball grundsätzlich positiv gegenüber, weil es mittlerweile ohne nicht mehr geht. Da hat sich die Zeit einfach verändert. Also da muss man schon auch Realist sein. Die Frage ist nur eben, in welcher Art und Weise. Und ich persönlich sage halt, du brauchst jemanden, der zumindest den Verein versteht. Und das ist im Inland einfacher als im Ausland. Es sei denn, du hast einen ausländischen Beobachter, der dir 60 seit 10 Jahren verfolgt und irgendwie insgeheim ein Faible dafür hat. Gibt's ja tatsächlich. Wissen wir. Ob der dann auch das finanzielle Volumen hat, steht in den Sternen. Aber ganz, ganz schwere Situation. Was Robert Reisinger aber auch ganz klar sagt, Zitat, die Kapitalausstattung darf nicht mehr ausschließlich in Form von Krediten erfolgen. Diese Art der Finanzierung nimmt dem Club die Luft zum Atmen. Also das, dieses Ding mit Krediten und Genussscheinen, da ist 60 jetzt schon bilanziell komplett am Ende. Da muss man ganz ehrlich sagen, das darf einfach nicht mehr der Stein der Weisen sein. Und wenn es nach Robert Reisinger geht, er sieht es als sinnvoll an, wenn es mehrere Investoren wären, Hybriden aus Sponsoren und Anteilseignern, im Idealfall sogar mit regionaler Verwurzelung. Das Erste, was mir jetzt in den Kopf kommen würde, wäre die Bayerische. Das wäre jetzt so der Klassiker. Kann ich mir aber ganz, ganz schwer Stand heute vorstellen. So, jetzt haben wir ganz, ganz viel über Details gesprochen, über trockene Finanzsummen. Ich würde jetzt ganz gerne in der Hinsicht den Yannick nochmal dazu holen, weil das war natürlich jetzt ganz, ganz viel, wo wir jetzt hier rausgeholt haben. In deiner Zeit bei 60, du hast gespielt von Januar 2015 bis Sommer 2016, hast du für 60 München gespielt. Mich würde an der Stelle interessieren, inwieweit damals du hatte die Mannschaft Kontakt zu Hasan Ismail, habt ihr ihn mal kennengelernt? Wie war diese graue Eminenz vielleicht anwesend im Löwenalltag? Welche Erinnerungen hast du?
Du hast als Spieler nicht ganz so viel mitgekriegt. Das meiste logischerweise auch nur über die Presse, die Aussagen, die gefallen sind. Ich weiß nicht, ob er mal im Stadion war, aber wenn, hättest du es halt in der Zeitung gelesen, dass er dann ins Stadion kommt. Und ich weiß, dass ein Kennenlernen mit ihm und einem Essen stattgefunden hat. An dem Tag war ich leider krank, deswegen war ich nicht dabei. Aber das gab es auf jeden Fall zu meiner Zeit, dass er alle Jungs zum Essen eingeladen hat und so ein gemütliches Beisammensein zumindest ja, da
war. War Hasan Ismak in der Kabine regelmäßig Thema? Also hast du dich mit den Mitspielern ausgetauscht? Gab es mal so, ich sag mal, das typische Kabinengeplänkel, wo dann vielleicht auch darüber mal so ein bisschen philosophiert wurde, in welche Richtung auch immer?
Ich sag dir ehrlich, zu meiner Zeit hatten wir ganz andere Probleme in der Kabine. Von daher, das war Überlebenskampf pur. Da hat sich kein Spieler, glaube ich, großartig mit Hasan Ismak beschäftigt. Weil für uns wirklich nur darum ging, wie können wir am Wochenende das Spiel gewinnen, weil das ja wirklich um das Überleben vom Löwen ging. Und dementsprechend war das eher ein untergeordnetes Thema zu meiner Zeit.
Im Nachgang, als du 60 ja verlassen hast im Sommer 2016, ich gehe mal davon aus, du wirst, dass man als Spieler ja seine Ex-Vereine immer so ein bisschen spezieller im Rückspiegel betrachtet, was passiert da eigentlich, dass man ja auch mit dem einen oder anderen Spieler, mit dem man sich gut verstanden hat, auch zumindest über eine gewisse Zeit auch noch Kontakt hat. Du bist im Sommer 2016 gegangen, das heißt, ein Jahr später ist diese ominöse 4 passiert mit dem Doppelabstieg. Wie intensiv war damals der Kontakt noch zu 60? Wie hat dich das tangiert? Wie war das für dich, als du da mitbekommen hast, was da alles passiert ist und 60 plötzlich in der Regionalliga aufgeschlagen ist?
Das tat schon weh, weil ich natürlich logischerweise auch noch viele Jungs kannte, die dort geblieben sind, mit denen ich gespielt habe. Ich weiß noch genau, ich habe das Relegationsrückspiel in Spanien geschaut, auch komplett mit den Ausschreitungen im Stadion. Dementsprechend ist es schon so lange her und ich war kein aktiver Spieler, aber ich kann mich an den Tag auch noch erinnern. Und dementsprechend zeigt das wahrscheinlich schon noch die Verbundenheit, die man auch danach einfach noch hat.
Kannst du das in irgendeiner Form, also ich fange mal andersrum an. Für mich ist es im Rückspiegel immer noch skurril und seltsam, was da alles in den letzten 14 Jahren mit Hasan Ismak passiert ist bei 60 München oder grundsätzlich an der Grünwalder Straße. Das war deine Zeit dort waren 1,5 Jahre. Ich glaube, in diesen 1,5 Jahren erlebt man als Spieler oftmals mehr als in 5, 6, 7 woanders, auch von der Intensität her. Mir fällt es tatsächlich manchmal ein bisschen schwer, so diese 14 Jahre irgendwie zu überblicken und einen Faden zu erkennen und irgendwie auch gar nicht so sehr vom Rationalen her, sondern vom Emotionalen zu verstehen, was da alles an Gemengelagen passiert ist, womit du auch irgendwie umgehen musst. Wenn du so ein bisschen in den Rückspiegel guckst, du weißt, du hast damals für 60 München in der Allianz Arena draußen gespielt, als Zweitligist. Schon im Überlebenskampf, aber immer noch als Zweitligist, also einer von den 36 besten deutschen Mannschaften. Ist es für dich irgendwie mit Worten nachzuvollziehen oder hast du irgendwelche Worte dafür, wenn du das so anguckst, wo das war und wo 60 mittlerweile ist?
Es ist natürlich traurig zu sehen, definitiv. Am Ende vom Tag war es aber irgendwie vielleicht auch so ein schleichender Prozess, weil du bist immer irgendwie so ein bisschen weiter abgerutscht. Wir konnten den Kopf dann noch gerade so aus der Schlinge ziehen in der Relegation. Und dann ist es tatsächlich oftmals so, wenn du dann nicht irgendwie die richtigen Schlüsse draus ziehst, dass es dann in den Folgejahren immer noch schwerer wird. Guck dir, keine Ahnung, den HSV zum Beispiel an, die Jahr für Jahr dann in der Relegation standen und irgendwann erwischt es dich halt. Ja? Also meistens habe ich das Gefühl, dass es bei diesen großen Traditionsclubs so, dass die es dann einmal noch schaffen. Und dann im zweiten oder dritten Jahr irgendwann bist du halt fällig, wenn du nicht irgendwie was Großes veränderst, die richtigen Schlüsse ziehst. Und ja, so ist es bei 60 natürlich dann auch gekommen. Ne?
Ja. Eine ganz, ganz schwierige Gemengelage tatsächlich. Ich glaube, wir werden an dieser Stelle jetzt auch keine Lösungen irgendwie anbieten können. Es ist erstmal eine brutale Unruhe, was dieses Beben da am Sonntagabend ausgelöst hat. Ich habe es auch Ewigkeiten nicht gesehen, dass bei der großen deutschen Medienmarke mit den 4 Buchstaben der Löwe auf der Startseite steht plötzlich. Das ist schon lange her gewesen. Es gab im Grunde kaum ein Medium, das das nicht aufgegriffen hat. Das sieht ja auch, das zeigt auch wieder so die Reichweite, die 60 immer noch hat, den Namen, das Interesse, aber auch das Schlagwort natürlich Hasan Ismak. Ja, Alex, du wolltest, glaube ich, was sagen?
Das war die Schlagzeile bei Bild. Ich finde das immer, also in Sachen Schlagzeilen finde ich die Bild immer sehr interessant, sage ich mal. War es der 60-Scheich oder Hast du das in Erinnerung? Weil es gab ja diesen, es gab den Uerdingen-Russen, den gibt es ja schon immer. Dann gibt es eben den 60-Scheich. Und den gibt es noch, keine Ahnung. Diese
keine Ahnung,
Komposita, kann ich jetzt die sind immer, es ist egal. Ich suche es mir da auch selber raus. Ja, aber es ist tatsächlich krass. Also dieses Echo ist schon heftiger. Und es kommt natürlich in gewisser Weise, ich weiß nicht, kommt es zur Unzeit. Es ist ja jetzt keine klassische schlechte Nachricht, sage ich jetzt mal. Aber es übertönt natürlich das Sportliche. Und die sportlichen Schlagzeilen, die 60er gerade auch schreibt im positiven Sinne.
Das ist ja genau der Punkt tatsächlich. Du kommst gerade, wir haben es vorhin schon gesagt, du hast einen positiven Vibe, den möchtest du tragen, du möchtest den mit in die neue Saison nehmen, du möchtest den vielleicht für den Vertragsverhandlungen mit reinnehmen. Der Fokus gerade auf ein sportlich ruhigeres Fahrwasser mit dem, ja, sag mal, Silberstreif am Horizont, vielleicht geht wieder was. Und Hoffnung ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Löwenkosmos. Und jetzt hast du etwas, was die Aufmerksamkeit definitiv ablenkt. Das muss jetzt die Mannschaft gar nicht großartig beeinträchtigen. Das muss nicht sein, weil ich glaube wirklich, das ist so weit weg auf einer anderen Ebene. Und wenn du mittlerweile einigermaßen gefestigt bist, ja, warum sollst du da großartig jetzt Gedanken drüber machen? Da ist, glaube ich, jetzt jeder auch zu sehr mit sich selber beschäftigt, wäre jetzt tatsächlich so mein Gedanke. Aber so in der medialen Wahrnehmung ist halt das, was du jetzt eigentlich haben möchtest oder was du dir hart erarbeitet hast, komplett erstmal ad acta gelegt. Weil jetzt stürzt sich natürlich alles und jeder auf diese Verkaufsthematik. Und es ist durchaus von der Grünwalder Straße zu hören, dass das in oberen Etagen vom Timing her jetzt nicht ganz positiv aufgenommen wird. Und das wundert mich überhaupt nicht. Das ist tatsächlich auch einer meiner ersten Gedanken gewesen gestern.
Ja, ich finde tatsächlich, Flo, so aus Spielersicht, im Prinzip der einzige vernünftige Zeitpunkt, wo es dir als Spieler vielleicht völlig egal ist, so die Sommerpause, ja, weil da, wo du andere Dinge hast, mit denen du dich beschäftigst. Wenn es jetzt überhaupt nicht läuft, kannst du sagen, okay, jetzt kommt der Scheiß auch noch dazu. Und wenn es jetzt gut läuft, kannst du natürlich sagen, hey, wir sind gerade so im Flow und jetzt haben wir schon wieder einen Nebenkriegsschauplatz oder ein anderes Thema, was medial ausgeschlachtet wird. Von daher glaube ich schon, natürlich kriegen die Spieler das mit. Wahrscheinlich wird auch drüber gesprochen, logischerweise bei so einem großen Thema. Natürlich rückt das dann den Fokus schon wieder ein bisschen weg vom Sportlichen, was natürlich dann ärgerlich ist, wenn du jetzt gerade so einen Lauf hast und in den letzten, weiß ich nicht, 8 Tagen 9 Punkte geholt hast. Ne?
Mhm. Anja, wie siehst du die Gesamtlage in der Hinsicht jetzt? Auch als Sportlerin.
Ich glaube,
dass... Wobei jetzt dein Volleyballteam wahrscheinlich jetzt eher keine Investorenprobleme hat.
Nee, wir haben einen guten Sponsor, der uns nicht verlässt. ich glaube tatsächlich, dass es nicht so relevant ist in der Kabine. Ich glaube, dass die ganz gut eingestellt sind und eingestimmt sind und ich habe das Gefühl, dass die das da auch gut weghalten, Werner und Glöckner. Und ich glaube tatsächlich, dass die Mannschaft vielleicht dann eher auch den Fokus behält, zu sagen, hey, wir dürfen uns da jetzt irgendwie nicht unterbuttern lassen von so einem Scheiß-Thema. Wir müssen jetzt unser Ding liefern. Wir haben uns jetzt hier die 9 Punkte ergattert. Und jetzt schauen wir, wo wir hinten rauskommen. Also am Ende des Tages, wie wir ja gesagt haben, es ist ja keine definierbare Nachricht in eine positive oder negative Richtung. Im Grunde ist es eine neutrale Nachricht und jeder hat eine Meinung dazu. Also es ist ja jetzt... Und es ist ja jetzt auch erstmal nur so gesagt. Also sind wir ehrlich, wenn keine Unterschrift beim Notar ist, dann ist alles egal. Dann wurde einmal umsonst geredet. Vielleicht ist die positive Nachricht, 60 war in der Zeitung mit den 4 Buchstaben mal wieder in der Schlagzeile. Vielleicht haben mal wieder andere Leute was von 60 gehört und nicht mal negativ unbedingt.
Ja.
So.
Vielleicht können wir es unter den Faktor oder unter die Überschrift packen, neue Möglichkeiten, Fragezeichen, Wendepunkt, Fragezeichen. Also vielleicht ist es eine große Chance, die aber auch großes Risiko birgt. Es kann auch zum Beispiel Stillstand bleiben. Alles ist möglich, aber es ist plötzlich mehr möglich, als man gedacht hätte.
Ich würde 18,60 Euro reinlegen in den Münzkorb.
Ich verschiebe das Komma an eine Stelle. 1,86 Meter. Nee, ich glaube, das größte Risiko, das momentan über 60 spielt, ist Jens Lehmann. Wenn man sich die Meldungen liest. Man kann nur hoffen, ja, dass er seine Kettensäge zu Hause lässt.
Ja, kurz zur Einordnung. Es gab vor vielen Jahren schon mal das Thema, dass Jens Lehmann mit einer Investorengruppe so lose Interesse an 60 hat. Das Thema kommt natürlich jetzt wieder auf. Konkret ist das, scheint das nicht zu sein, zumindest im jetzigen Stand.
Aber Punkt. Es ist immer gefährlich, wenn ein Thema zum zweiten Mal aufkommt.
Ja, aber das wäre jetzt auch gefährliches Halbwissen. Wahrscheinlich bis unser Stammtisch hier erscheint, gibt es schon neue Entwicklungen.
Ja.
So, jetzt holen wir auch nochmal unseren Gast in die Mitte rein, lieber Yannick. Wir wollten heute viel, viel mehr über dich reden. Wir werden es aber nicht hier abbrechen. Nein, wir wollen natürlich auch noch ein bisschen wissen, wie es dir geht und wie es dir in deiner Löwenzeit ergangen ist. Vielleicht nochmal ganz kurzer Recap. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Du hast das Löwentrikot von Januar 2015 bis Sommer 2016 getragen. Du kamst damals als Leihspieler zu 60 München. Und welche Erinnerungen hast du außer Überlebenskampf in diesen 1,5 Jahren an deine Löwenzeit?
Wenn du mich nach einer Überschrift fragen würdest, würde ich natürlich sagen Happy End, weil am Ende vom Tag alles gut gegangen ist. Es war eine unfassbar intensive Zeit, gerade für mich. Ich war damals, weiß ich nicht, 18 oder 19. Das war meine erste richtige Station, wo ich dann auch wirklich viel gespielt habe. Und das war natürlich eine enorme Belastung auch als Spieler, in die du da einfach reingeschmissen wurdest. Und dementsprechend ist es vielleicht für mich auch die Station, wo am meisten hängen geblieben ist, weil diese Zeit halt einfach so unfassbar intensiv war.
Es ist jetzt so, dass du, das ist noch gar nicht so lange her, ich meine, du bist jetzt 31 bist du jetzt, du hast am 2. März 2025, also vor ein bisschen mehr als einem Monat, hast du aktiv deine Karriere beendet. Du hast sie proaktiv gesagt, es geht nicht mehr, ich spiele nicht mehr. Vielleicht holen wir das nochmal ganz kurz ab, weil ich bestimmt der ein oder andere dich noch verfolgt hat, der ein oder andere dich aber vielleicht auch so ein bisschen aus den Augen verloren hat. Man weiß ja dann doch immer noch, Ex-Löwe, da klingelt es bei dem Namen. Wie ist dazu gekommen? Dein letzter Verein war der Greifswalder e.V., Greifswalder FC, Entschuldigung, der Greifswalder FC. Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen, deine Karriere zu beenden?
Relativ einfach auch. Meine Verletzungsproblematik ist ja schon aus 60er Tagen bekannt. Habe leider viele schwere Verletzungen in meiner Karriere gehabt. Habe mir dann auch in Greifswald nochmal das Kreuzband gerissen. Habe eine sehr, sehr lange Reha gehabt. Ich habe über ein Jahr gebraucht, bis ich wirklich dann wieder zurückgekommen bin. Es war ein harter Kampf, den ich am Ende geschafft habe. Und trotzdem war es aber dann nicht mehr so, dass meine Knie auf dem Niveau sind, dass ich gesagt habe, hey, erstens macht es noch Sinn für mich zu spielen und zweitens bin ich noch auf dem Level, wo es mir Spaß macht, wo ich einer Mannschaft helfen kann und wo es sich auch am Ende vom Tag rentiert, Geld zu verdienen, um die Knochen hinzuhalten, oder ob du vielleicht lieber irgendwas anderes machst, wo du weniger kriegst oder gleich viel kriegst und einfach dieses Risiko nicht mehr hast und halt diese Probleme geringer werden mit den Knien einfach.
Vielleicht ist auch eine blöde Frage. Du hast gesagt, so ist es relativ einfach erklärt. Ich stelle mir das allerdings sowohl auf der emotionalen Schiene als auch auf der, ich sag mal, organisatorischen, beruflichen Schiene gar nicht so einfach, sich das einzugestehen. Kannst du uns da vielleicht so ein bisschen Einblick in deine Gedankenwelt geben?
Das Organisatorische war tatsächlich das Schwerere für mich jetzt in dem Fall. Klar, am Anfang, irgendwann reift dieser Gedanke in dir, dass du aufhören möchtest oder dass du aufhören wirst. Und dann stehst du erstmal da und überlegst dir, okay, was möchte ich jetzt machen? Ja, und das hat bei mir natürlich schon auch ein paar Wochen, ein paar Monate gedauert. Und am Ende vom Tag bin ich aber trotzdem dieser Typ, ich weiß, egal wie schwer eine Situation ist, am Ende vom Tag gibt's immer eine Lösung. Egal, ob die Lösung gut ist, sehr gut oder schlecht, am Ende vom Tag gibt's immer eine Lösung. Und so hat sich dieses Puzzle für mich immer so, ja, weiß ich nicht, Woche für Woche, Monat für Monat so ein bisschen zusammengesetzt. Für mich war relativ schnell klar, dass wenn ich aufhöre, dass ich nach München gehen möchte zurück. Und dementsprechend habe ich dann alles Weitere so ein bisschen darauf aufgebaut. Ja. Und was das Emotionale angeht, während meiner Verletzung in der Reha kam es für mich tatsächlich nicht in Frage. Da gab es für mich nur dieses Ziel, ich komme zurück. Und habe das dann natürlich auch geschafft, aber dann halt auf dem Platz gestanden, immer wieder Probleme gehabt, vielleicht auch nicht mehr auf dem Leistungsniveau von davor gewesen. Und dann kommt dieser emotionale Prozess natürlich schon in Gang. Und dann wusste ich auch relativ schnell, dass das im vergangenen Sommer dann mein letztes Spiel gewesen sein könnte. Auch wenn es dann noch nicht endgültig abgeschlossen war, die Gedanken. Aber zumindest war dieser Prozess einfach schon in Gang.
Dein Vertrag ist im Sommer 2024 ausgelaufen in Greifswald, ne?
Genau, richtig. Im letzten Sommer quasi, ja.
Was mich interessieren würde, gab es irgendwie so diesen Auslöser zu sagen, hey, deswegen steht für mich fest, ich will zurück nach München. Der eine oder andere wird es vielleicht noch im Kopf haben. Du hast ja auch noch mal 2 Jahre für die Spielvereinigung Unterhaching gespielt. Das heißt also Speckgürtel München. Was waren die Gründe, die es für dich klar gemacht haben, wenn es mit dem Kicken mal nicht mehr funktioniert, dass das deine neue Homebase wird? Weil du kommst ja ursprünglich aus Hessen.
Ja, ist richtig. Hättest du mich das zu meiner aktiven Zeit bei 60 gefragt, hätte ich dir das wahrscheinlich komplett anders beantwortet, weil diese erste Saison war super schwierig für mich. Ich hatte echt Probleme, hier so ein bisschen anzukommen, weil München komplett was anderes war. Ich kam aus Dortmund. Dortmund ist so vom Klima, von den Menschen ein komplett anderer Schlag und dann war es schon schwierig für mich, in München anzukommen. Plus du hattest diese sportlich krass prekäre Situation. Ich kann dir sagen, ich war in dem ersten halben Jahr, ich glaube, ich habe nichts anderes außer meiner Wohnung, ein paar Restaurants und einen Trainingsplatz gesehen. Ich glaube, ich war in 6 Monaten nicht einmal in der Stadt. Also das war schon, wie gesagt, eine krass intensive Zeit. Und tatsächlich habe ich München dann so ein bisschen lieben gelernt während meiner Zeit in Haching. Das lief zwar sportlich nicht so gut für mich, aber menschlich lief es gut für mich. Ich habe viele Kontakte geknüpft. Ich war relativ viel unterwegs, nicht nachts, sondern am Tag. Ich habe viel, weiß ich nicht, in der Stadt spazieren gewesen, Kaffee getrunken, viele Freunde gefunden.
Volleyballspiele angeschaut.
Alles Mögliche, ja. Alles Mögliche. Und dementsprechend, tatsächlich ist es auch so, dass jetzt der Großteil meiner Freunde in München wohnt. Und deswegen war es so die Mischung aus vielen Kontakten in München, ganz gutes Netzwerk und dass ich mich sehr wohl fühle. Plus, dass natürlich München die schönste Stadt in Deutschland ist. Hat dann den Ausschlag gegeben, ja, muss ich ganz klar so sagen. Ja.
Hast du jetzt nicht nur extra für den Podcast?
Nein, natürlich sagen, nicht. Ja. Eigentlich wollte ich auch noch die Story ganz am Anfang droppen, woher Anja und ich uns kennen, aber wir kamen ja nicht so richtig drauf.
Aber jetzt dann kommen wir jetzt drauf. Jetzt
darfst du droppen.
Ja. Das Lustige ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob Anja meine Sichtweise so kennt, aber offenbar erzähle ich sie dir jetzt auch, ja.
Also, aber nein, du kannst mir erzählen, wenn sie nicht peinlich
ist. Nein, das ist okay. Passt schon.
Irgendwie wir sind am Stammtisch, da kann man ganz ehrlich sein.
Ja, deswegen passt es ja, hau ich einfach raus.
Ja, ich lösche dich danach deine Nummer.
Irgendwann bin ich kann es ja nicht mehr sagen, aber ich war auf der Wiesn. Und Anja war auch dort und hat mich angesprochen und hat so getan, als würden wir uns schon 15 Jahre kennen. Und ich war so, hey, okay, wer ist das? Und dann hat sie gesagt, ja, hey, wir waren zusammen bei 60 und so weiter und so fort.
Als hätte ich da gespielt.
Und ich hatte null, ganz ehrlich,
da
null
Erinnerung. Das ist überhaupt nicht meine Erklärung, woher wir uns kennen. Ich hätte eine ganz andere Geschichte erzählt.
Okay, das ist auch meine Geschichte, ja. Okay. Also sie hat gesagt, wir haben zusammen bei 60, ich war Spieler, sie hat Presse gemacht und ich hatte keine Ahnung. Ja, und seitdem sind wir eigentlich relativ regelmäßig oder unregelmäßig in Kontakt. Ich habe jetzt die Geschichte geglaubt, dass wir uns von 60 kennen. Und dementsprechend hören wir jetzt immer mal.
Ja, aber weißt du, was ich geglaubt habe, was die Geschichte war?
Ja.
Dass du bei, ich weiß nicht, ob du bei Jockel oder bei Lilly da in dem Haus gewohnt hast.
Ja.
Und dann warst du beim Volleyball von der ersten Mannschaft und ich war auch da und Lilly hat uns vorgestellt.
Okay,
siehst du. Das war meine erste Geschichte.
Ja, jetzt lassen wir es mal, jetzt ist es, glaube ich, Interpretationssache, wem glauben wir mehr, wo Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte.
Ich hab richtig viel Ärger von Yannick bekommen, weil es gibt ein Foto von uns letztes Jahr. Das hat es leider nicht in meinen Instagram-Account geschafft. Ich werde es noch irgendwann droppen, weil wir waren zusammen wir waren nicht zusammen in Paris, aber
wir haben uns getroffen.
Wir haben uns in Paris getroffen.
Ja, zufällig auch.
Also ja. Halb zufällig.
Das war bei Olympia, ne?
Ja.
Da schau her.
Da kam Yannick extra zu 3x3.
Zu den Basketballern haben wir damals ja auch ein bisschen drüber gesprochen. Aber Anja, ist es schön rauszufinden, wie du Medienkontakte knüpfst anscheinend.
Kurioserweise, ja, glaube ich, hat jeder Gast von uns immer die Wiesen erwähnt, oder?
Ja.
Da gibt es einige Folgen, wo die Wiesen eine Rolle spielt, ja.
Mhm. Aber die Wiesen ist ja auch Wegbereiter.
Ja, das ist natürlich durch Weg richtig.
War ich auch damals auf der Nicht-Abstiegsparty im Roadman?
Ja, da war ich.
Ist das, wo dieser Kai Bülow-Gesang entstanden ist?
Ja, das war natürlich legendär. Das war ganz stark.
Da können wir gleich den Querverweis machen auf Folge 4. Ja, das ist der klasse Verweis, die Verweismöglichkeit auf unsere Folge 4 tatsächlich. Folge 4 des Giesinger Bergfests war Kai Bülow zu Gast. Da spricht er über Kai Bülow. Na, gleich mal nochmal reinhören. Lohnt sich, glaube ich.
Dürfte sogar ziemlich genau 4 Jahre alt sein, diese Folge.
Ja.
Ja, und in der Folge mit dem Adi wurde ja auch nochmal ganz genau beschrieben, wie das lief.
Stimmt. Genau. Daniel Adlung war auch zu Gast. Da weiß ich gerade auswendig die Nummer der Folge nicht mehr. Überbrückt mal schnell, die finde ich schnell für euch raus, so viel zu sagen.
Die lässt sich ja googeln, diese Folge. Aber ja, das stimmt. Daniel Adlung hat uns die Entstehung dieses Liedes erzählt und Kai Bülow hat uns erzählt, wie es auf ihn gewirkt hat.
Folge 13.
Und jetzt,
auch schon lange.
Folge 13. Ach so, krass. Wahnsinn.
Ja, es ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, tatsächlich.
Ja, aber bei Anja ist es, also ich kann mir das gut vorstellen, dass das so gelaufen ist auf der Wiesn. Einfach mal auf die 12 und dann mit einem Erdbeben einsteigen und dann langsam steigern, heißt im Journalismus immer.
Alex, vielleicht kann sie sich auch einfach nicht mehr daran erinnern, das wäre dann auch in Ordnung.
Das war aber dann war schon sein.
Aber nochmal vielleicht zurück zu dir, Yannick. Deine neue Homebase, also München, anscheinend ja Giesing.
Da haben wir jetzt ein Problem.
Da haben wir ein Problem.
Ja.
Wir müssen jetzt einen Aufruf starten, weil ich bin tatsächlich noch auf Wohnungssuche. Dadurch, dass sich bei mir das alles so lange hingezogen hat, da wären wir wieder bei dem organisatorischen Thema. Ich habe jetzt aktuell nur eine Zwischenmiete hier in Giesing. Ich bin noch auf fester Wohnungssuche. Und dementsprechend, falls irgendwer von den Zuhörern irgendjemand kennt, der irgendwo eine Wohnung zu vermieten hat, gerne so im Münchner Süden, Osten, Ramersdorf, Perlach, Giesing, kann sich gerne bei euch melden und mir Bescheid sagen.
Ja, ich habe beim Überzofen einen Korb gekriegt.
Oh, schade. Aber ich kann mich mal umhören, ich wohne ja auch im Münchner Osten, vielleicht tut sich da was auf. Aber wie gesagt, gerne hier, wenn jemand etwas weiß und einen Ex-Löwe in unmittelbarer Umgebung haben möchte und helfen möchte, wir vermitteln gerne. Da helfen wir natürlich sehr, sehr gerne.
Das wäre eine coole Geschichte, wenn das
klappt. Wäre eine mega coole Geschichte. Cool. Wäre auch super, wenn wir da so ein bisschen... Wäre natürlich super, wenn wir weiß-blaue Hilfe leisten könnten. Aber Yannick,
jetzt ist natürlich ganz... Wahrscheinlich wird die Wohnung dann auch schon so blau. Darf ich euch noch irgendwas von heute zeigen? Ganz kurz, ich unterbreche das Thema, ist mir nämlich gerade aufgefallen. Mir ist heute... Ich darf, glaube ich, das Kennzeichen nicht zeigen. Der ist heute vor mir gefahren. Ja, ich versuche das mal zu... mit meinem Finger. Also...
Lass gut sein, Anja.
Nein, ihr müsst es sehen, wirklich. Das ist großartig. Kann ich da... Janik, erzählt euch so lang was und ich... Nee, ich schaff's. Schaut mal. Schaut mal dieses Obst
an. Ich seh nix.
Das war vollgeklebt mit 60 Stickern. Und dann steht hinten, also ich glaube, er kann nicht rausschauen, dass er... Sticker mit 1860 und dann hängt drunter ein blauer Schal mit Scheiß Bayern.
Subtil, ja. Sehr subtil. Mhm.
Und es war ein ganz alter Mann, der drin saß. Ich bin extra vorne auch also hingefahren, weil ich wollte sehen, wer da drin sitzt.
Was das nicht heißt, dass er der Fahrzeughalter ist. Er kann ja auch einfach das Auto ausgeliehen haben, theoretisch, ne? Worauf ich raus wollte, eine Frage, die natürlich jetzt noch komplett offen ist. Lieber Yannick, wo ist denn jetzt deine berufliche Zukunft, wenn der Fußballstiefel am Nagel ist? Wird es die Trainerkarriere? Wirst du Manager oder machst du etwas ganz anderes, wo es nicht um rollende Bälle geht?
Tatsächlich, ja, das war auch eine Überlegung. Tatsächlich mache ich aktuell was komplett anderes. Ich mache gerade eine Umschulung zum Eventmanager und Veranstaltungskaufmann. Ich bin bei einem großen Messeunternehmen jetzt aktuell, was unter anderem auch ein Büro in München hat. Habe mich auch so ein bisschen bewusst dafür entschieden, erstmal den Weg aus dem Sport rauszugehen. Ich sag mal, die Trainerkarriere wäre für mich eh nicht in Frage gekommen. Ja, dann vielleicht im, weiß ich nicht, operativen Bereich, Marketing, wie auch immer. Aber habe für mich trotzdem relativ klar entschieden, dass ich vielleicht jetzt auch gerne erstmal etwas anderes sehen möchte, in die normale freie Wirtschaft gehe und trotzdem im Hinterkopf zu haben, dass es vielleicht irgendwann wieder in den Sport zurückgeht, ja.
Also die Möglichkeit ist schon offen, da nochmal so die Fußballerfahrung im Sport einzubringen. Im Speziellen im Fußball, oder würdest du auch sagen, andere Sportarten würden dich reizen, wo du auch so deine Expertisen, deine Erfahrungen einbringen kannst?
Ja, ich bin grundsätzlich super sportaffin, egal welche Sportarten. Das meiste Know-how, logischerweise, könnte ich dann beim Fußball einbringen, weil ich einfach dann Erfahrungen sammeln durfte, die halt andere nicht haben. Dementsprechend wäre das wahrscheinlich das Naheliegendste, aber kann ich zum jetzigen Zeitpunkt weder ausschließen noch bestätigen oder irgendwie eine Tendenz geben, das ist komplett offen.
Welche Sportarten sind dir emotional noch am nächsten nach dem Fußball, wenn ich fragen darf?
Ich habe relativ viel Handball gesehen in den letzten Jahren. Ich bin relativ up-to-date, was Tennis angeht. Ich habe mir jetzt aufgrund meiner Heimatnähe die DEL2, also Eishockey, angeguckt, die Halbfinals mit den Kassel Huskies. Und ansonsten, weil wir eben beim Thema Olympia waren, Olympia war für mich so mit meiner Highlight-Woche in den letzten 10 Jahren. Einfach diese ganzen Sportarten, die du sehen konntest. Ich habe alles Mögliche gesehen, von Fechten über Schwimmen, 3x3 Basketball. Also ich bin da wirklich komplett breit gestreut. Ja, das eine macht mehr Spaß zu gucken vielleicht als das andere, aber grundsätzlich bin ich da echt offen.
Dann drücken wir dir die Daumen, dass du da in der Eventbranche erstmal Fuß fasst, und dann sind wir natürlich gespannt und wir werden es verfolgen, wo es dich weiterhin verschlägt und ob du am Ende dann der neue Manager von 60 München irgendwann bist. Keine Ahnung.
Was mich in diesem Zusammenhang interessieren würde, ich finde es immer spannend, wenn ihm ein Ex-Profi plötzlich ins normale Berufsleben in Anführungszeichen übergeht. Wie lang dauert es, bis man so das Image dieses, der hat mal höher gespielt, abzulegen innerhalb einer Firma?
Also dieses, der hat mal höher gespielt, ist ein bisschen weg. Es ist mehr so, das ist der Fußballer. Das ist Klassiker, das kriegst du von jedem zweiten Mitarbeiter, der irgendwie ein bisschen was mit Fußball zu tun hat, kriegst du das natürlich zu hören. Ich muss aber sagen, dass es mich nicht stört, es ehrt mich eher ein bisschen, weil das einfach ja nicht viele Leute erleben dürfen. Man muss natürlich dazu sagen, ich habe jetzt auch nicht dieses ganz krasse erlebt, dass ich 10 Jahre Bundesliga gespielt habe, aber ich habe ein paar Erfahrungen sammeln dürfen. Und trotzdem ist natürlich der Umstieg in die normale Berufswelt was komplett anderes. Weil diese klassischen 8-Stunden-Tage, die kennen wir halt nicht, gell? Also da kann ich ja ganz gut sein. Wenn es gut läuft, hast du halt 3 Stunden Programm am Tag mit hinfahren, duschen, Training, wieder zurückfahren, dich vielleicht noch behandeln lassen. Und dann war es das halt. Und das ist halt im normalen Berufsleben, wie ihr drei ja wisst, ein bisschen was anderes.
1.4. hast du gestartet, gell?
Ja, genau.
3.4. oder so habe ich dir geschrieben, gell? Ich so, hey, Bandi, bist du schon da? Was geht am Wochenende? Anja, ich arbeite das erste Mal richtig in meinem Leben. Gib mir mal Zeit zum Akklimatisieren. Ich so, ja, aber in 2 Tagen ist Wochenende.
Ja, also mein erster richtiger 8-Stunden-Tag, ich hatte dann mit unseren Managern und Vorgesetzten hatte ich Einzelcalls, und wenn du da 2 Stunden im Call und da 2 Stunden und mit Informationen zugeballert wirst, und es überhaupt nicht kennst, dann bist du natürlich abends platt, ist ja klar.
Ja.
Das mit ist auch nach 15, 20 Jahren. Nee, und das ist auch, es wird auch nach 15, 20 Jahren, das wird nicht einfacher. Also.
Machst du jetzt, man stumpft ihr ab. Ja. Man nimmt es irgendwann hin, dass es so ist. Ja.
Nee, aber ich muss sagen, ich bin wirklich mega happy. Also mein Unternehmen ist wirklich top. Ich bin richtig zufrieden, dass ich das gemacht habe. Ich freue mich, dass ich zurück in München bin. Ich bin echt gut angekommen. Meine Kollegen sind super. Also ohne dass ich jetzt irgendwie was Positives unbedingt sagen muss, ich bin mit allem drum und dran aktuell mega zufrieden und bin froh, dass ich den Schritt gemacht habe.
Das freut uns sehr zu hören. Immer schön, wenn die Karriere nach der Karriere dann zumindest auf dem fruchtbaren Boden fällt und auch irgendwie dann zum Plan entsteht, weil ich glaube, wenn es irgendwann vorbei ist, es ist halt ein neuer, nicht nur, das, man redet immer so leicht von einem neuen Lebensabschnitt, aber das ist schon ein krasser Umschwung dann. Da und das hinzukriegen, ist immer schön zu hören, wenn das funktioniert hat. Ja, Yannick, wir haben jetzt deutlich ein längeres Stammtischgeplänkel gemacht, als eigentlich ursprünglich mal geplant. Es war aber von der Aktualität.
Ja, aufstehen, der kennt es ja noch nicht.
So. Eben, man muss in die Arbeit morgen, ja.
Ja, wir alle tatsächlich. Und deswegen sage ich nochmal, schön, dass es geklappt hat, dass du Zeit hattest und Lust hattest, mit uns ein bisschen über die Löwen zu philosophieren. Deutlich mehr und intensiver und breiter, als es jetzt am Anfang vielleicht mal geplant gewesen wäre. Aber auch danke, dass du uns noch ein bisschen Einblick gegeben hast in deine Zeit bei 60 und auch die Zeit jetzt rund um dein München-Comeback. Vielen lieben Dank, dass du hier warst.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank nochmal, dass ich da sein durfte und zur Not musst du halt noch ein bisschen rausschneiden und ein bisschen cutten und dann kriegen wir es einigermaßen in die Zeit noch rein.
Ach, wir sind da flexibel. Wir sind flexibel und ein Stammtisch, wenn ein Stammtisch grirbig ist, dann dauert er halt auch einfacher mal ein bisschen länger. Das ist so und da, glaube ich, hat jeder Verständnis dafür. Ich habe auch heute auch keinen Shortcut mehr. Ich glaube, wir machen es jetzt kurz und bündig. Ich bedanke mich auch bei Anja und Alex für ein endlich mal wieder vollbesetztes Bergfest mit Gast. Das hatten wir lange nicht mehr. Das hat riesig Laune gemacht. Ich verweise auf unsere Social-Media-Kanäle, Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky, Threads. Lasst da gern ein Like da, dann verpasst ihr nichts, was wir hier planen. Ihr wisst es, 2-Wochen-Rhythmus beim Giesinger Bergfest. Abonniert diesen Podcast auf dem Podcatcher eurer Wahl. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube. Feedback gerne an giesinger-bergfest@gmx.de. Dann verbleiben wir mit den besten Grüßen vom Löwenstammtisch und sagen wie immer, bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch und bleibt's vor allem eins, löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal am Giesinger Bergfest. Servus.